Ja, anders als geplant. So kann man wahrscheinlich auch das Jahr 2020 beschreiben. Das hatte niemand so gedacht. Und jetzt sind wir am Ende dieses Jahres. Wir werden jetzt heute, ich habe die Ehre, die letzte Predigt dieses Jahr zu halten. Wir werden den letzten Gottesdienst der ETG im Jahr 2020 miteinander feiern heute. Und Weihnachten, wir haben es gehört und wir wissen es, ist gerade hinter uns. Und in ein paar Tagen werden wir in einem neuen Jahr sein. Und das Jahr 2020, das kann man vergessen, das sollte man einfach aus dem Kalender löschen, das Katastrophenjahr. Und so viel hört man eben immer wieder. Corona, es war und ist das beherrschende Thema im Jahr 2020 und die Ansteckung mit dem Virus, es kann schwere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen bis zum Tod. Und dieses Virus, es hat unser gesellschaftliches Leben betroffen, auch uns persönlich, unsere Familien, wir kennen alle die Begriffe, Abstandsregelungen, Maskenpflicht, Corona-Tests, Kontaktverbot, Besuchsverbote, Verbote von Treffen, abgesagte Übernachtungen, Hygieneverordnungen, eben Bestimmungen der Regierungen zu Lockdowns, Ausgangssperren. Und auch dieser Gottesdienst heute, ohne dass ihr hier vor Ort seid, er verläuft eben anders, als wir uns das wünschen. Und mit Corona und der Gefahr werden wir auch ins neue Jahr gehen. Es wird unsere nächste Zeit noch sicher noch bestimmen. Und dieses Corona, es kam in unsere Familien, man konnte sich weniger sehen. Manche von euch mussten die Ansteckung selber erleben oder sogar menschliche Verluste im nahen Umfeld erleben. Es ist schlimm. Manche von uns mussten Verluste des Arbeitsplatzes erleben, wie ich selber. Und mit Corona, aber nicht nur deswegen, ging auch ein wirtschaftlicher Abschwung einher. Kurzarbeit, Entlassungen waren die Folgen in Deutschland, in anderen Ländern, auch in den USA. Dahinter stecken persönliche Schicksale. Eine Krise, wie man sie vielleicht mit den Zeiten der spanischen Grippe vergleicht oder der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Auch Weihnachten 2020 lief dieses Jahr anders ab, als wir uns das vorgestellt haben. Da ist die Präsidentenwahl in den USA, die auch dieses Jahr war, eher Beigeschmack gewesen. Und am Anfang dieses Jahres hatten sich bestimmt viele Vorsätze genommen, Wünsche, Pläne gemacht und es kam so vieles anders wie geplant. Ein Jahr, das man vielleicht gerne vergessen würde. Und in einem Rundbrief eines Missionars habe ich Folgendes gefunden. Ich lese es euch vor. Das Jahr 2020, es hat sich für uns alle anders entwickelt, als wir es geplant und gewünscht hatten. Und wir haben neu geplant, gehofft, waren enttäuscht, haben nichts mehr geplant, sind an unsere Grenzen gekommen, haben Neues gelernt, gemerkt, dass so manches auch anders geht, als bisher gehandhabt, mussten umdenken, waren verunsichert, besorgt, haben unsere Werte neu überdacht, gelernt, für die kleinen alltäglichen Dinge mehr dankbar zu sein und. Wie hast du dieses Jahr mit Jesus erlebt? Wurde nicht der Glaube auch oft auf die Probe gestellt? Zumindest mir ging es so. Ich war herausgefordert, am Glauben festzuhalten, zu vertrauen, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen, auch wenn die Umstände ganz anders waren. Und ich habe mich oft an die Jahreslosung 2020 zurückerinnert gefühlt. Ihr kennt das sicher noch. Da spricht Jesus: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Vater bringt seinen Sohn zu Jesus, wenn wir uns erinnern, der von bösen Geistern geplagt war, um ihn heilen zu lassen. Und wenn du kannst, erbarme dich uns und hilf uns. Und dieser Vers hat mich durchs Jahr 2020 begleitet. Hilf meinem Unglauben. Ich will ja glauben, aber Jesus, mach doch schneller. Oder bei Verlust von etwas Geliebtem hat man vielleicht gedacht, jetzt schon, ich verstehe es nicht, dass man sich jetzt trennen muss. Ich möchte glauben, aber manchmal bin ich in meinem Glauben einfach überfordert, so sehr herausgefordert, dass mein Vertrauen wankt. Als ich meine Arbeit im März dieses Jahres verloren habe, da hatte ich diese Momente, wo ich es mir gewünscht hatte, dass Dinge schneller gegangen wären, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte das Handeln Jesu schneller gesehen, ich hätte schnell eine Arbeitsstelle wiedergefunden. Und was ich oft nicht gesehen habe, das war, dass Jesus den Überblick behielt, dass er mir Geduld zeigte und dass ich mir immer bewusst sein darf, dass ich sein geliebtes Kind bin, egal wie die Lebensumstände sind. Und dass meine Lebensumstände unabhängig von der Liebe Jesu zu mir sind. Dass er mich immer liebt, dass ich ihm immer vertrauen darf, dass er es gut macht. Dass nicht meine Wünsche in Erfüllung gehen, aber dass er das Beste für uns macht, wie er es sieht. Weil er den Überblick hat. Ich habe dann Weiterbildungen machen können und mit seiner Hilfe eine Arbeitsstelle finden dürfen. Gott sei von ganzem Herzen Dank dafür. Wenn man auf Schwäbisch jemand sagen will, dass er sich beeilen soll, dann sagt man, mach doch mal Nore. Also zumindest hier in dieser Gegend. Und es gibt, ich habe mal umgeschaut oder gegoogelt auf Bayerisch, da heißt das sowas wie Schicke, Schläner, das soll sowas beeil dich heißen. Wenn jetzt Leute aus Bayern zuschauen, die können das vielleicht, wissen das vielleicht besser, die können es mir dann hinterher sagen, wie das richtig heißt. Oder auf Pfälzisch, da heißt das sowas wie pressiere. Das kenne ich noch so, das ist so ein bisschen verwandt. Könnt ihr auch sagen, ob das stimmt oder nicht. Beeil dich mal, pressier doch mal. Im Norddeutschen, da heißt das eher komm in die Puschen, komm in die Pötte, mach hinne. Die Engländer, die sagen hurry up, das ist einfach. Kann man sich gut merken. Und im Französischen, da heißt es so viel wie se dépêcher. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Beeil dich. Mach Nore. Ein bisschen schneller, bitte. Und ihr kennt das ja, wenn etwas pressiert, dann ist man in Eile. Vielleicht, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Man fährt schnell oder rennt schnell zum Bahnhof, um einen Zug noch zu erwischen. Und man hört vielleicht seine Frau oder seine Mutter sagen, na mach mal Nore. Und in der Geschichte, die Markus gelesen hat, die uns eben wohl bekannt ist, ist es auch höchste Eisenbahn. Da ist dein Vater Jairus, er ist Vorsteher einer Synagoge bei Kapernaum, vermutlich am See Genezareth. Er ist stadtbekannt, er ist angesehen, er ist wohlhabend und er bangt um sein Kind, seine kleine Tochter. Sie ist 12 Jahre alt, sie ist fast noch ein Kind und noch keine Frau. Sie ist dem Tode nahe. Und da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Der Vater des Mädchens, er ist am Ende. Und es ist das Schlimmste für Eltern, nichts mehr tun zu können. Es ist für Außenstehende kaum nachzuempfinden, was es bedeutet, wenn Eltern um das Leben ihres Kindes kämpfen. Das ganze Leben haben sie alles getan für das Kind. Sie haben es genährt, geschützt, erzogen, gebildet, gefördert, korrigiert, ermutigt, herausgefordert. Sie haben seine Wunden verbunden. Und jetzt geht nichts mehr. Aber eins wird noch gehen. Jesus ist in der Stadt und die Mutter bleibt bei dem Kind und der Vater, Jairus, er läuft los, er sucht und er findet Jesus. Und da kommt sofort zur Sache. Jesus, du bist unsere letzte Hoffnung. Unser Kind, unsere geliebte Tochter, liegt in den letzten Zügen. Und wir haben gehört, dass du heilen kannst. Willst du kommen? Wirst du kommen? Und der Vater tut, was der Glaube tut. Und jetzt könnte es doch ganz schnell gehen. Jesus könnte seine Tochter noch rechtzeitig heilen. Und Jesus ging mit ihm mit. Und fast zufällig scheint in diese Geschichte von Jairus eine andere Geschichte mit hineinverwoben. Nicht nur die Menschenmenge verzögert alles. Eine zweite Geschichte schiebt sich zwischen der Bitte des Vaters und der Ankunft von Jesus im Haus der Familie. Eine andere Krankengeschichte. Eine Frau, die krank ist. Sie leidet 12 Jahre lang an chronischen Gebärmutterblutungen. Und Frauen mit diesem Krankheitsbild muss man sich vielleicht als blass, blutleerem Gesicht, kraftlos, ausgemergelt vorstellen. Es gibt einfach keine Erholungsphasen mehr. Und ihr Leben ist vermutlich von einem Grundgefühl der Unsicherheit geprägt und wahrscheinlich ziemlich einsam. Es bedeutet auch, dass sie keine Kinder bekommen kann, dass sie immer schwächer wird, letztlich sterben wird, wenn die Blutungen sich nicht stoppen lassen. Sie leidet wahrscheinlich unter dem Gefühl der Wertlosigkeit. Die Suche nach Heilung hat die Frau auch finanziell ausbluten lassen, denn sie hat alles, was sie hatte, für Ärzte ausgegeben. Und die Behandlungen haben ihr nicht geholfen. Aber sie hat sich letztlich nicht damit abgefunden, dass sie ein hoffnungsloser Fall ist. Sie zeigt, dass sie glaubt. Und aus einem Zutrauen zu Jesus berührt sie seinen Mantel. Und es ist, als ob etwas Heilsames sich von ihm auf sie überträgt. Sie spürt es, er spürt es auch. Jesus lässt das nicht auf sich beruhen. Er fragt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen ihm, schau dich doch um in dieser Menge, jeder könnte dich berührt haben. Aber Jesus, er sucht weiter und die Frau zeigt sich. Sie erzählt, was war und er sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden und sei gesund, von deiner Plage. Die Heilung durch ihren Glauben umfasst mehr als nur körperliches Gesundwerden. Ihre Rettung besteht in einer neuen Beziehung zu Gott. Jetzt hat sie Frieden und Gemeinschaft mit Gott. Interessant hier ist, dass nicht erzählt wird, wie es dabei dem Jairus ging. Wir können es uns nur vorstellen, was er sich vielleicht gedacht hat, als Jesus stehen geblieben ist, Zeit mit der Frau verbracht hat, auf sie eingegangen ist, wie er vielleicht nervös am Rande hin und her gelaufen ist, wie es in ihm getobt hat, wie er es kaum erträgt, noch länger zu warten. Mach Nore, komm in die Pötte. Kennen wir das? Wir sind zu spät dran, beeilen uns, aus der Tür zu kommen, und dann klingelt das Telefon. Nehme ich jetzt ab oder nehme ich nicht ab? Oder wir pressieren irgendwo hin und vor uns ist der langsamste Traktor und man kann nicht überholen oder es dauert, bis man überholen kann. Oder komischerweise werden alle Ampeln vor mir rot und man wünscht sich den vor einem irgendwo hin. Es hätte mir ja gereicht, wenn der vor mir nicht so langsam gefahren wäre. Einmal hat es frisch geschneit bei uns und ich wollte zur Arbeit und dann ging ich gerade raus und dann kam die Nachbarin und hat gesagt, ob ich ihr noch die Einfahrt freischaufeln kann. Kein Problem normalerweise, aber wenn man pressiert. Ich habe es gemacht, aber es kommt anders als geplant. Corona, Flugstornierungen, Arbeitslosigkeit, Krankheit. Und bei Jairus, da zählt jede Minute. Und endlich macht sich Jesus wieder auf den Weg. Und die Menge nähert sich dem Haus des Jairus. Aber da kommen schon die ersten trauernd aus der Tür. Jairus, dein Kind ist tot. Trotz Jesus, trotz Gebet. Es kam anders als geplant. Was für ein Schlag. Man hört schon die Klage, Frauen und die Flötenspieler, das Weinen schwillt an. Es wird laut, es wird orientalisch getrauert. Jairus aber sagt kein Wort. Er fällt einfach in sich zusammen. Trauer. Laut und heftig oder in sich zurückgezogen. Keine Worte mehr in der Seele, die sagen könnten, was geschehen ist, weil eben eine Welt zerbricht. Hoffnung ist da keine, weder in der versteinerten Trauer des Vaters noch in der lauten Klage der restlichen Familie. Und es bleibt unausgesprochen der Vorwurf, aber hängt doch in der Luft. Jesus, wärst du doch bloß früher gekommen, konntest du nicht doch ein bisschen schneller machen? Warum gerade jetzt? Warum musste ich jetzt arbeitslos werden, wo die Wirtschaft in eine Rezession kommt und es schwierig wird, einen Job zu bekommen? Warum bekomme ich keinen Job? Das sind Fragen, die ich gut verstehe. Und hier gerät Vertrauen in die Krise. Man hat geglaubt, man hat gebetet und nichts ist passiert. So oft hat er geholfen, selbst dieser Frau, und das hätte doch wirklich Zeit gehabt. Das hätte doch wirklich warten können. Viele Menschen geht es ähnlich, dass man keine Heilung erlebt, dass Angehörige, die so treu gebetet haben, Eltern, die jahrelang um ihre Kinder gerungen haben, keine Erfolge sehen. Jesus hat sie vielleicht enttäuscht und schnell ist man bei der Anklage. Er hat anderen geholfen, uns aber nicht. Vielleicht erleben wir das Gleiche auch in anderen Bereichen. Unser ganzes Bemühen, unsere Hände, unsere Arbeit, unser Herzblut sind jetzt leere Hände. Wir haben geglaubt, gebetet, gearbeitet und wenig kam dabei heraus. Der Zug ist abgefahren, er ist weg. Und die Menschen dort, sie schlagen vor, dass Jesus seines Weges ziehen soll. Hier ist nichts mehr zu tun. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Und er tut dies mit drei Aussagen. Er sagt zuerst zum Vater, fürchte dich nicht, glaube nur. Es geht um ein Glauben nach dem Glauben, um ein Festhalten am Vertrauen. Fürchte dich nicht, es gibt mehr zu glauben. Du bist noch nicht am Ende. Da ist dein Hoffen in der Hoffnungslosigkeit. In solchen Situationen ist es gut, am Wort zu bleiben, in der Bibel zu lesen, mit anderen Christen zu reden, sich ermutigen zu lassen. Und Jesus lädt Jairus ein, zum Glauben, am Glauben festzuhalten, auf Jesus wieder schauen, neues Vertrauen fassen. Und die zweite Aussage Jesus ist, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und die Trauernden, sie reagieren mit Spott. Für den, der Macht über den Tod hat, aus der Sicht Gottes, schläft der oder die Gestorbene nur. Die Macht des Todes hat keinen Zugriff. Die Toten schlafen, bis sie in die Ewigkeit gerufen werden. Und die dritte Aussage ist Talitha cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Es ist eine Aussage voller Zuwendung und Zuneigung. Meine Liebe, steh auf und komm. Wisst ihr noch, als eure Kinder klein waren und ihr sie vielleicht vorsichtig morgens geweckt habt, damit sie nicht erschrecken? So müssen wir uns das vorstellen. Vorsichtig, es ist Zeit aufzustehen. Und das Mädchen stand auf und ging umher. Und die Geschichte von Jairus, sie erklärt uns auch unser Leben. Sehr gerne würden wir verstehen, warum Jesus in unserem Leben diese Verzögerung zulässt. Warum es bei Jairus so weit hat kommen müssen. Warum es nicht schneller geht. Und manchmal geht es schneller und Bitten werden erhört. Und manchmal hören wir zwar, fürchte dich nicht, aber unsere Geduld wird noch länger strapaziert. Das gute Ende lässt noch weiter auf sich warten. Und die Dinge werden vielleicht sogar noch schlimmer. Und manches löst sich in diesem Leben gar nicht auf. Und warum das so ist, das hat wohl damit zu tun, dass wir im Glauben erwachsen werden und keine Kinder bleiben. Die Verzögerung, das Hinziehen und die Geduldsprobe sind eine Schule des Glaubens. Es ist eine Hoffnung, die sich auf den Auferstandenen, der in der Schöpfung war und von der Ewigkeit herkommt, begründet. Fürchte dich nicht. Glaube, vertraue, bleib dran. Vielleicht wartet gerade das Größere und Bessere gerade auf diesem Umweg auf dich. Vielleicht werden wir eines Tages verstehen, wozu Umwege und Verspätungen gut waren. Es sieht vielleicht so aus, als ob Jesus nicht Nore macht oder in die Pötte kommt, aber in Wahrheit hat er den Überblick und will uns mit etwas weit Besserem beschenken. Und wenn wir in ihm bleiben, dann dürfen wir auch gerade dann vertrauen, wenn alles gegen uns scheint. Es kommt vielleicht nicht so, wie wir es uns erhoffen, aber er hat den besseren Überblick und Durchblick über unser Leben. Ich möchte noch einmal die Aussage vom Anfang darauf zurückkommen. Das Jahr 2020 hat sich für uns alle anders entwickelt, als wir es geplant und gewünscht hatten. Wir haben neu geplant, gehofft, waren enttäuscht, haben nichts mehr geplant, sind an unsere Grenzen gekommen, haben Neues gelernt, gemerkt, dass so manches auch anders geht als bisher gehandhabt, mussten umdenken, waren verunsichert, besorgt, haben unsere Werte neu überdacht, gelernt, für die kleinen alltäglichen Dinge mehr dankbar zu sein und. Wir möchten jetzt eine Zeit geben, so circa 5 Minuten, wo wir stille werden, wo wir uns vielleicht die Frage stellen, was hat dir persönlich 2020 Sorgen gemacht? Wofür bist du dankbar? Was hat dich bewegt? Wo hast du auch gemerkt, wie Gott dich geführt hat? Du kannst es gern aufschreiben daheim. Du kannst dir die Gedanken machen in der Stille. Du kannst sie Gott sagen, du kannst es Gott bringen. Wir werden das auch hier tun. Und ihr könnt, oder nach dieser Zeit wird das Musikteam eben ein Lied spielen und dann macht Markus den Abschluss. Wir nehmen uns jetzt Zeit, vor Gott zu kommen, ihm diese Dinge zu sagen, was uns 2020 bewegt hat, auch im Hinblick, dass wir ins neue Jahr gehen.